Hallo Welt, das Thema der Woche, Stift und Papier mit Martin Janda. Begleitet uns auf einem kleinen Exkurs durch die Welt der Pen & Paper Rollenspiele. Gemeinsam mit Martin Janda waren wir bei der Veranstaltung Marburg spielt Pen & Paper Level 2, haben dort Erfahrungen gesammelt und mit den Veranstaltern und Teilnehmenden gesprochen. Außerdem nutzen wir dieses Ereignis, um über unsere eigenen Erfahrungen mit Pen & Paper Rollenspielen zu sprechen. Das ist der Pixeldiskurs Podcast, Episode 93 mit
Sophie Böhmer
und Stefan Heinrich Simond. Jede Woche Sonntag auf pixeldiskurs.de und auf sämtlichen Podcast-Services. Martin, es freut mich sehr, dass du wieder dabei bist. Wir hatten dich ja schon mal zu Gast, ne?
Ist schon ein bisschen her, war im November, glaube ich.
Nee, so lange ist es noch nicht her, oder? Nee,
es war, glaube ich, relativ warm, als du...
Nein, das war schon kalt,
Ich glaube, ich habe überhaupt keine Zeit. Sophie, bitte sag uns doch mal, wann das war, keiner weiß
es. Ich glaube, es war im Januar, aber... weißt du, ich guck mal kurz nach, ich habe hier ja meine Liste.
Ich glaube eher, dass das Ende letzten Jahres war.
Du hast über Architektur gesprochen, über fiktionale Welten und deren Architektur bei deinem letzten Besuch.
Und ich glaube, das war nicht mehr dieses Jahr, sondern 2017. Ha. Sophie, was sagt denn deine Internetrecherche?
Leider ist es nicht so einfach wie gedacht.
Weil Martin nicht in den Tags steht zu der Folge.
Oh, du hast recht. 1. Dezember.
Ha!
Na gut, okay.
Ist es dir denn gut ergangen, Martin?
Sogar sehr gut.
Was machst du gegenwärtig? Also abgesehen von gerade Podcasten, womit beschäftigst du dich?
Oh, womit ich mich gegenwärtig beschäftige? Oh, die Frage, die erwischt mich jetzt völlig auf den falschen
Fuß. Erzähl mir doch mal was von deiner Leidenschaft, Martin.
Von meiner Leidenschaft? Die ist momentan völlig reduziert auf Zero. Keine Leidenschaft momentan.
Zero. Ja. Zero. Naja, aber du, also ich meine, wir studieren ja zusammen unseren tollen Master Medien und kulturelle Praxis.
Aber ist auch nicht, völlig leidenschaftslos.
Ja, okay. Ich würde gerade sagen, ist das nicht deine Leidenschaft?
Momentan gerade
so
eher
schön.
Nicht.
Ist doch so schön, der macht doch so viel Spaß.
Ja, diese ganzen fröhlichen Thesenpapiere, die sind
ja,
toll.
Die sind immer toll, ja.
Ja, Thesenpapiere haben mir damals auch immer großen Spaß gemacht. Mhm. Also allein aufgrund der Thesenpapiere lohnt sich jedes Studium.
Mhm. Möchtest du vielleicht für uns die Thesenpapiere schreiben?
Ja, Stefan, ja. Du hast doch eh nichts zu tun.
Ja, klar. Der Einzige, der hier irgendwie berufstätig ist, ne? Nichts zu tun. Nee, Sophie, wie ist es bei dir? Hattest du eine schöne Woche?
Ja, ich hatte eine sehr schöne Woche. Ich bin gestern das erste Mal den ganzen Tag seit langem draußen gewesen. Also so den ganzen Tag draußen gewesen. Nicht nur mal eben für ein paar Stunden, sondern wirklich den ganzen Tag.
Okay, wo warst du?
Ich war bei Nils zu Besuch. Und der hat eine wunderschöne Dachterrasse. Und da habe ich den Tag drauf verbracht. Und weil es gestern ja so schön luftig, windig war, mit sehr frischem Wind, aber trotzdem sehr warm, war das super angenehm.
Ich habe auch gestern den Tag draußen verbracht, also mit draußen meine ich in einem überfüllten IC-Abteil.
Wenn man das draußen nennen kann.
Doch, es war auch ganz schön. Man ist auch zwischendurch dann mal von Berlin zurück nach Marburg, dann mal durch längere, also einfach nur durch Tunnel gefahren. Das ist auch ganz gut.
Noch weniger draußen.
Das war eine interessante Erfahrung, weil ich mich dann so mit einer Person unterhalten habe und wir saßen alleine in so einem, es gibt doch diese separierten Abteile. Die oftmals für die erste Klasse reserviert sind. Und wir haben uns unterhalten, es ging auch gerade um relativ düstere Themen, so also um den Tod und sowas, ja.
Ja, worüber man halt auf einer Zugfahrt so redet.
Ja,
ne?
das war ein sehr, sehr überraschend tiefsinniges Gespräch.
Da seid ihr wahrscheinlich auch gerade durch den Tunnel gefahren, oder?
Und dann in dem Moment, so in den Tunnel, und dann war es komplett dunkel, komplett schwarz. Das war interessant.
Kein Licht an oder so? Also dann wahrscheinlich ein bisschen später, oder?
Man muss es manuell anschalten.
Echt? Okay.
Da sind dann so, das war irgendwie so ein Zugabteil aus den 70er Jahren oder sowas, nehme ich an. Das hatte auch eine ästhetische Gestaltung, die jetzt nicht unbedingt den heutigen Zügen entspricht. Also ich weiß auch nicht, in welchen Zug ich da gestiegen bin.
Das wundert mich so ein bisschen, weil also wenn ich heimfahre, fahre ich auch immer durch einen Tunnel, also der ist nicht besonders lang, aber irgendwie so knappe Minute ungefähr. Und da ist im Zug immer Licht immer schon vorher an. Also ich weiß nicht, ob sie es vorher anmachen oder ob einfach immer so eine Grundlichtquelle drin ist, die man einfach sonst nicht wahrnimmt. Aber weil ich finde das super beängstigend, wenn man in den Tunnel fährt, ist einfach stockdunkel. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass die Deutsche Bahn da so sagt, nee, mach doch mal selber, ist nicht da, da haben wir gar nichts mit zu tun.
Das war tatsächlich der Fall. Also es gab dann kein, das war aber auch, ich fand das nett. Ich finde das schön. Nee. Ich mag ja die Dunkelheit sehr.
Ja. Oh, ich nicht.
Und fand das eigentlich, es war für das Gesprächsthema auch sehr angemessen. Dann war man gerade so dabei, diese jeweilige Person war gerade dabei, mir von dem Tod ihres Vaters zu erzählen. Und auf einmal dann so in den Tunnel rein, ja. Und dann war es so kurz ein paar Sekunden still und dann sagte so, ja, jetzt sitzen wir hier im Dunkeln. Das fand ich, also ich fand das sehr charismatisch, war ein tolles Gespräch. Überhaupt hatte ich ein paar schöne Tage, ich war nämlich auf der Republika, Sophie. Es war schön, war eine schöne Erfahrung. Ich habe dort einen Vortrag halten dürfen, den es auch mittlerweile auf YouTube gibt.
Das ist wahr.
Ich bin noch nicht dazu gekommen, ihn mir anzusehen, aber ich habe den Link getestet, er funktioniert.
Ja, ich hab ihn mir tatsächlich mal angeschaut, weil ich war dann doch sehr neugierig. Es war aber schön, ich muss sagen, ich war ein bisschen nervös am Anfang, denn die Republika ist ja jetzt nun eine Veranstaltung, die nicht spezifisch irgendwie eine akademische Veranstaltung ist. Keine Fachkonferenz. Ja, auf Fachkonferenzen habe ich jetzt schon einige Male irgendwie was gemacht und da ist es auch jetzt auch Ende des Jahres nochmal in München, wenn ich mich recht entsinne. Also wenn das alles schon angenommen ist, ich glaube schon. Aber die Republika ist tatsächlich ja eine öffentliche Veranstaltung, wo ganz unterschiedliche Menschen sind und wo man auch die Leute so ein bisschen ruhig, also begeistern kann von dem Thema oder begeistern sollte auch auf irgendeine Art und Weise. Bei mir war es natürlich schon ein akademischer Vortrag. Das hat man, glaube ich, schon gemerkt. Mir wurde auch im Nachhinein gesagt, ich hätte die Leute auch nicht siezen müssen, sondern auf der Republika duzt man sich.
Echt?
Ja, also ich wurde auch tatsächlich bei allen Leuten, mit denen ich mich so unterhalten habe, war immer das Du sofort angesagt. Okay. Auch alle anderen Speaker haben sofort geduzt. Aber das war so ein bisschen was, womit ich da etwas aufgefallen bin scheinbar, dass ich so einen doch akademischen Duktus eher hatte. Aber ich habe dann auch gemerkt, nachdem ich die ersten paar Worte gesagt hatte, dass meine Nervosität verflog und die Leute durchaus ein ehrliches Interesse daran hatten. Ja. Und es war ein sehr interessiertes Publikum, die auch danach noch einige Fragen gestellt haben. Ich wurde auch von einer Person interviewt, von einem Journalisten, der für ein Lokalradio arbeitet. Ich habe auch vergessen, für welches Radio das war. Aber ich glaube, der wollte mir den Link nochmal zuschicken.
Ah ja.
Aber den Vortrag können wir in die Shownotes packen.
Ja.
Beziehungsweise in einer der nächsten Folgen können wir auch nochmal auf das Thema eingehen. Dann kann ich nochmal ein bisschen was dazu mitbringen. Mhm. Und ansonsten?
Wen hast du so getroffen?
Republika-Leute, viele. Ich habe einige nette Bekanntschaften gemacht, wie das nun mal so ist. Ich hatte ja dann die Situation, dass ich an dem Donnerstag, an dem ich gesprochen habe, da hat man dann sozusagen für diesen einen Tag Zugang zu dieser VIP-Lounge und kriegt halt Catering und diesen ganzen Kram. Das Essen war gut. Ja, schön Kartoffelsuppe mit Kokosnussmilch und sowas war gar nicht schlecht.
Da hat sich der Eintrittspreis dann doch gelohnt, oder?
Die 300
Euro. Die 598.000 Euro, die du da zahlen musstest.
Das sind 200 Euro Eintritt. Die musste ich natürlich nicht bezahlen. Ne? Das wäre absurd. Ich habe ja da dann vorgetragen. Hm. Also man bekommt den Eintritt erlassen und hat dann sozusagen Zugang zu diesem ganzen VIP-Kram. Und da trifft man dann natürlich auch einige interessante Personen. Ich habe Daniel Budiman von den Rocket Beans kennengelernt. Und das war eine schöne Erfahrung, weil ich sozusagen schon lange auch irgendwie, also früher Giga Games, später dann Game One intensiv geschaut habe, das so ein bisschen meine Jugend begleitet hat. Und das war einfach nett, irgendwie dann so jemanden auch nochmal zu treffen. Und diese Treffen auf der Republika waren noch ein bisschen anders als auf der Gamescom, etwas ruhiger und länger. Also es waren wenig Gespräche eigentlich insgesamt, wenn ich da so auf die ganze Veranstaltung blicke, waren es wenige Gespräche so zwischen Tür und Angel, wo man irgendwie nur kurz irgendwie Hallo gesagt hat, sondern viele Gespräche gingen auch etwas länger. Man hat dann zusammengesessen, eine Zigarette geraucht und sich unterhalten über dieses und jenes. Das fand ich, es wirkte weniger stressig als auf einer Gamescom beispielsweise.
Ja, also Gamescom ist ja auch nochmal was ganz anderes. Ne? Also das sind ja erstmal auch, da sind die Eintrittspreise erstmal sehr viel niedriger, heißt das auch mehr Fußvolk, sag ich mal. So dass die Leute ja dann auch irgendwie Termine haben, irgendwo immer irgendwo hin müssen. Also ich meine, unsere Begegnung mit den Rocket Beans als auf der Gamescom war ja auch eher stressig und irgendwie zwischen Tür und Angel. Ne? Also du hast ja auch nur kurz jemanden dort kennengelernt, nur kurz Hallo gesagt und dann mussten sie irgendwie schon wieder weiter. Und
beziehungsweise wir haben dann das Interview gemacht, glaube ich. Ich glaube,
nee, also wir haben ja mit Pete Smith dann das Interview gemacht.
Genau, ich glaube, wir mussten nämlich weiter, weil wir standen, wen habe ich denn da kennengelernt? Etienne von Rocket Beans habe ich dort kennengelernt.
Aber die sind ja auch, die sind, glaube ich, auch einfach direkt weitergegangen und der Pete Smith war auch super in Eile, ist ja auch sofort abgehauen, als wir dann das Interview fertig hatten und wahrscheinlich auf der Republika fühlen die sich wahrscheinlich so ein bisschen eher unter sich und haben dann auch nicht so eine Eile und haben dann wahrscheinlich irgendwie einen Vortrag und sind aber ansonsten auch relativ entspannt unterwegs dort. Also so stelle ich mir das zumindest vor.
Es wird gewiss viel gearbeitet, aber die Republika ist wesentlich kleiner auch. Es ist eigentlich eine ziemlich kleine Veranstaltung, muss man sogar sagen. Oh. Es gab einen kleinen Vorhof, eine Dachterrasse, wo sozusagen die VIP-Lounge dann war und dann halt so ein paar Stages und Hallen. Aber das war weit entfernt von dem von der pompösen Gamescom, ja. Mhm. Und das fand ich auch schön, dass es eben gerade nicht so dieses hatte, sondern es war eher so ein bisschen, gab es dann nochmal so einen ZDF-Stand, wo dann Leute, konnte man sich so eine VR-Dokumentation anschauen, das habe ich auch gemacht, das war ganz nett. Und ansonsten ist es wirklich wesentlich stärker konzentriert auf die Vorträge. Es hat eher den Gestus eines Gamescom-Congress als einer Gamescom sozusagen der Publikumsseite. Und ich will auch sagen, zu den Eintrittspreisen nochmal, ne? Also diese 200 Euro sind natürlich krass, ja. Aber ich habe mich jetzt natürlich nicht genauer informiert, weil ich sowieso nicht bezahlen musste. Ich habe dort mit einer Person auch länger gesprochen, die mir dann erzählte, also abends kommen viel mehr Leute dorthin. Und sie erzählte mir dann, ab 18 Uhr ist Eintritt frei oder sowas.
Oh, okay.
Und da sind dann auch noch mal abends einige große Veranstaltungen. Ich meine, Anne Will war dann da und Sibylle Berg war da. Und also doch diese großen Events, die dann irgendwie so zum Primetime um 20 Uhr irgendwie abends stattfinden, da können dann auch gerade die Leute, die sowieso in Berlin sind, einfach so vorbeikommen, wenn ich das richtig verstehe. Keine Garantie für diese Aussage.
Oder wahrscheinlich der Eintritt ist zumindest sehr viel weniger hoch als die 200 Euro.
Scheinbar ist es kostenlos. Aber an dieser Stelle möchte ich auch nochmal grüßen, auch wenn ich getroffen, kennengelernt habe und mich sehr darüber gefreut habe, waren die Kollegen vom Soziopod. Ein soziologisch-philosophischer Podcast, den ich schon seit langer Zeit höre. Ich habe die schon mal live gesehen in Frankfurt und finde, die machen eine tolle Sendung. Also schon seit, was weiß ich, was wie vielen Episoden. Die haben mittlerweile auch eine Radiosendung, wo sie sozusagen das Konzept übertragen. Und ich hatte die auch schon mal erwähnt und es war toll. Ich habe mit denen gesprochen eine ganze Weile und danach haben die auch noch ihre Sendung dort gemacht. Das war auch Abendprogramm um 20 Uhr dann und das war wirklich nett. Jan Böhmermann, habe ich gedacht, ich kann vielleicht Jan Böhmermann erheischen, ja, so ein Picture sneaken mit Jan Böhmermann, war aber nicht möglich, weil der war nur per Skype zugeschaltet zu einer Diskussion zu Reconquista Internet und dieser Dokumentation Lösch dich, ja, also es ging um Trolling und sowas.
Ja, die kann ich nur empfehlen, die ist echt gut. Ich habe mir die angesehen.
Ja, ich habe Unterschiedliches gehört darüber.
Ich fand die toll.
Jan Böhmermann hat sehr gute, sehr viele positive Worte darüber verloren. Andere Leute, mit denen ich dort gesprochen habe, haben gesagt, naja, ist nicht so sonderlich begeisternd. Also die Erkenntnis letztendlich, ich habe sie selber noch nicht gesehen, aber mir wurde gesagt, die Erkenntnis sei am Ende der Doku eine, die sehr flach ausfiele.
Ja, das ist fair. Aber ich fand sie schön gemacht so. Nett aufgezogen und halt auch spannend zu schauen einfach. Also deswegen fand ich die eigentlich ganz gut.
Lösch dich, Doku. Die gibt es auch in der Mediathek wahrscheinlich, ne?
Die gibt es auf YouTube.
Auf YouTube sogar?
Mhm, ja, okay. Ja. Das ist von einem YouTuber initiiert worden, diese Doku.
Ja, der war auch da.
Ja.
Auf der Republika. Also da ist ja sozusagen die Sascha Lobo und so weiter. Ja, also ganzen großen Köpfe der Netzkultur sind natürlich dann auch dort unterwegs. Ich meine, ich habe Vera Intveen, habe ich glaube ich gesehen. Ich bin mir aber nicht so sicher.
Ist die mittlerweile auch ein großer Netzkopf?
Nee, ich weiß nicht, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, vielleicht habe ich sie auch verwechselt. Ich dachte, sie sei so an mir vorbeigehuscht.
Wer ist das nochmal?
Vera Intveen ist von Vera am Mittag.
Ach, die
Talkshow, die auch später dann hier irgendwas moderiert hat. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was genau das war. So diese so RTL-Nachmittagsshows und sowas. Mhm. Und ich dekoriere dein Wohnzimmer und was
ja, weiß ich. Ja, das habe ich geguckt.
Solche, ich locke dich aus der Wohnung und dann baue ich alles um. So ungefähr. Also das war, glaube ich, eine andere Person, die das moderiert hat. Ne? Diese, ich dekoriere deine Wohnung.
Die hat das auch gemacht.
Ja?
Ja, da gab es mehrere Sendungen von.
Während du schläfst, nachts baue ich deine Wohnung um.
Ja, nicht ganz so krass.
Nee, doch, aber es war echt, es war eine tolle Erfahrung, es waren schöne 3 Tage. Ich hatte ein bisschen Angst, wenn ich noch so einen kleinen privaten Schwank erzählen darf, um meine Airbnb-Unterkunft. Der erste, ich habe bis jetzt immer positive Erfahrungen mit Airbnb gemacht. War immer gut. Für die Gamescom haben wir das ja auch schon mal genutzt. Und jetzt habe ich also sorgenfrei eine Unterkunft in Berlin hatte ich dann gebucht, kam dann an. Und dann war aber, die Person hat mir dann geschrieben, als ich vor der Wohnungstür schon stand, dass sie erst ein paar Stunden später da ist. Das fand ich schon mal dann sehr gut, weil ich hatte einen Koffer, ne, voll bepackt, stand ich dann da und dachte, ich würde mich eigentlich schon ganz gern, ich dachte, ich irgendwie checke ein, entspanne mich kurz und gehe auf die Republika. Bin ich dann stattdessen erst auf die Republika gegangen mit allem Sack und Pack. Und später dann habe ich dann geschrieben, so ja, ich würde dann jetzt wiederkommen. Wie sieht es denn aus? Keine Antwort. Eine Stunde später habe ich mich auf den Weg gemacht, habe geschrieben, ich bin jetzt auf dem Weg. Bist du denn jetzt da? Keine Antwort. Dann habe ich 2-3 Mal angerufen, das Handy war aus. Und dann stand ich vor der Wohnungstür, ne? Und hatte dann schon die Veranstalter von der Republika kontaktiert und hatte gesagt, sie haben eine Airbnb-Unterkunft, hat mich sitzen lassen. Ich glaube, ich brauche irgendwie, müssen mir irgendwie helfen, ein Hotel oder sowas zu finden. Ich weiß halt überhaupt nicht, wo ich jetzt hingehen soll. Ja, ja. Ja. Die Dunkelheit bricht herein über den Dächern von Berlin. Ja. Ich kenne da niemanden und bin da irgendwie in der Mitte von Kreuzberg irgendwo völlig desorientiert. Und dann ist es aber doch so, dass die Person, bei der ich dann untergekommen war, scheinbar die Nacht vorher, den 1. Mai ausgiebig gefeiert hatte. Ja. Ah. Und dann so ganz verpeilt irgendwie, ich wollte gerade schon wieder gehen, den Kopf aus der Tür streckte, auch erst gar nicht verstand, dass ich das bin. Ich glaube, der hatte mich eben vergessen. Und also es war eine interessante Erfahrung. Ich hatte für eine Sekunde ein bisschen Todesangst, muss ich sagen.
Todesangst?
Ja, Kreuzberg ist auch wirklich gefährlich.
Also ich war tatsächlich, es war die Gegend, in der die Unterkunft war nicht die schönste. So. Und keine Gegend, in der ich gerne mit meinem Köfferchen nachts durch die Gegend trullern möchte. Ne? Und das war also interessant. Ist aber dann doch alles gut gegangen und sowas, hat alles gut geklappt, entschuldigt, sorry und sowas, ne, kann mal vorkommen, war auch jetzt dann alles nicht so schlimm. Aber ja, also Republika 2019 werde ich auch wieder was einreichen. Hoffentlich dann diesmal mit Arno wieder zusammen. Arno und ich haben ja zusammen den Vortrag eingereicht, Arno konnte aber nicht kommen, deshalb habe ich den Vortrag alleine gehalten und wir haben ihn aber sozusagen am zusammen daran gearbeitet. Und ich hoffe sehr, dass, wenn ihr, liebe Leute da draußen, euch diesen Vortrag anhört, dass es euch gefällt und lasst mir gerne auch Feedback diesbezüglich zukommen. simon@pixeldiskurs.de. Jetzt habe ich gar nicht über irgendwas Spielerisches gesprochen, ne?
Nee.
Ich habe aber auch nichts wirklich gespielt, ich hatte keine Zeit.
Zu busy,
ja. Hm. Ach, ich bin so busy. Ich kümmere mich eigentlich gerade in Final Fantasy 15 um meine Chocobos hauptsächlich. Aber ja, da bin ich in den letzten Tagen leider nicht zugekommen. Und du, Sophie, was hast du
auf der
Palette?
Ich fange ja, also das ist mir so aufgefallen, dass ich in der Spielewoche eigentlich jede Woche über ein anderes Spiel spreche und sich dann vielleicht der Eindruck aufdrängen könnte, dass ich diese Spiele dann auch einfach nicht weitergespielt habe, nachdem ich darüber gesprochen habe. Aber dem ist natürlich nicht so. Also ich glaube, vor 2 oder 3 Wochen habe ich über Dead Cells gesprochen, letzte Woche habe ich über The Witness gesprochen und das sind beides natürlich sehr umfängliche Spiele, die man auch länger spielen kann und die spiele ich natürlich nach wie vor noch. Also Dead Cells bin ich jetzt gerade an so einem Bossgegner, der auch durchaus eine Herausforderung ist, wo man auch irgendwie schon fast eine Stunde im Spiel ist, bevor man dort überhaupt hinkommt. Heißt, das schon, man musste schon einige Strapazen überstehen. Und bei The Witness bin ich jetzt eben dabei. Jetzt habe ich so die offensichtlichen Rätsel gelöst dort. Und fangen jetzt so langsam an, diese versteckten Rätsel aufzudecken und sie zu lösen, um irgendwie weiterzukommen. Also,
du dringst tiefer in die Welt von The Witness ein.
Richtig, genau.
Spannend. Ich habe mir das jetzt gekauft auf deine Empfehlung in der letzten Sendung hin.
Ja, voll gut.
Es war im PlayStation Store im Sale. Kann sein, dass es das auch immer noch ist. Hat, glaube ich, wirklich nicht viel. Wie viel war es? 5 Euro oder 15?
Wahrscheinlich eher 15, wenn es im PlayStation Store im Angebot war.
Ne, ich meine, es war sogar günstiger. Es war ungefähr der Preis, den du auch für das iPad bezahlt hattest.
Also für die iPad-Version habe ich 10 Euro bezahlt. 5, glaube ich, damals. Da war es nämlich auch im Angebot, ja.
Okay. Ich weiß es jetzt, aber irgendwas zwischen 5 und 10 Euro waren es. Und wenn ich dann soweit bin, fände ich es toll, wenn wir da mal ein Deep Reading zu machen. Können wir ja vielleicht noch die eine oder andere Person einladen, die das auch gespielt hat. Und ich glaube, das ist echt ein spannender Tipp gewesen. Ich habe mir auch noch, ich habe mir noch was anderes gekauft, was du mir empfohlen hast, nämlich
Stardew Valley.
Richtig, Stardew Valley.
Das habe ich auch sehr intensiv gespielt. Und es ist jetzt vor 2 Tagen, glaube ich, ein neues Update rausgekommen, worauf die Community Ewigkeiten wartet, nämlich ein Multiplayer. Den gab es vorher nicht und alle wollten es eigentlich haben, vor allem als der Entwickler Concerned Ape heißt der, das angekündigt hatte, dass er das macht. Und der, ich glaube, der hat jetzt 2 oder 3 Jahre lang das da allein dran rumentwickelt, beziehungsweise zusammen mit dem Publisher, weil vorher, also das Spiel selber hat der komplett selber entwickelt. Und genau, für den Multiplayer hat er eben sich Hilfe geholt, aber eben trotzdem sehr lange daran gebaut. Und ich warte jetzt darauf, dass ich das mit jemandem zusammen spielen kann.
Hey, Sophie!
Aber du hast es dir wahrscheinlich für die PlayStation gekauft, ne? Ich bin mir nicht sicher, ob es Crossplay gibt dafür.
Das müssen wir mal recherchieren.
Ja, ich hab letztens schon mal auf Reddit nachgelesen, das ist relativ unsicher. Also das Update ist auch noch in der Beta. Also ich meine, du musst es ja eh erstmal spielen, von daher dauert, also du hast ja eh noch andere Sachen, die du spielen kannst vorher, deswegen ist es nicht so eilig. Aber ich glaube, es ist relativ unwahrscheinlich, dass es Crossplay geben wird.
Es ist tatsächlich, genau, ich habe auch gerade den Reddit-Thread noch gefunden und hier steht nur: It will almost certainly not be cross-platform, given the current state of fragmentation in the world of online gaming. Aber das ist natürlich eine Spekulation, die sich sozusagen herleitet über die generelle rigide Cross-Platform-Politik. Und ja, dem kann ich nur zustimmen. Ich habe es auf einer Sony-Plattform. Die sind da leider etwas rigide.
Ja, aber schauen wir mal. Also so oder so ist es ein großartiges Spiel, in das man unheimlich viel Zeit investieren kann. Also ich habe es jetzt, weil auch ein paar neue Sachen für den Singleplayer mit dazu gekommen sind. Und zwar gar nicht so viel. Also eigentlich nur ein paar Items, die man zusätzlich kaufen und finden kann. Also nichts Besonderes eigentlich. Aber das hat schon gereicht, um mich da wieder voll reinzuschmeißen und irgendwie Lust darauf zu haben. Und jetzt habe ich, glaube ich, schon wieder irgendwie bestimmt 5 bis 8 Stunden auch wieder damit verbracht, einfach nur zu spielen.
Also steht demnächst auf unserer Liste steht Deep Reading The Witness und Deep Reading Stardew Valley.
Ja, ich weiß nicht, ob das so viel hergibt, das Deep Reading von Stardew Valley.
Intuitiv habe ich da ein gutes Gefühl.
Aber ich habe es halt gespielt und ich sage eher nicht.
Aber ist es nicht so eine Art Harvest Moon?
Ja, also ich selber habe natürlich nie Harvest Moon gespielt. Ich weiß aber, dass Leute eigentlich immer das damit vergleichen.
So ein Farmaufbau-Geschichte ist total spannend.
Also ich meine, ja, man kann natürlich viel über Techniken dort reden. Also wie kann man alles optimieren und so. Aber ich weiß nicht, ob das...
Nee, über Gesellschaft, Gesellschaftsordnung, Wirtschaftssystem und sowas. Selbstverständnis des Menschen als neoliberales, sich selbst verwirklichendes Subjekt. Ja, Kapitalismus. Ja, wir haben 200 Jahre, 200 Jahre Marx.
Ja, also ich bin da noch ein bisschen skeptisch, deswegen spielt's erst mal und dann können wir vielleicht noch mal drüber reden.
Okay, aber bevor wir jetzt in unser Thema der Woche blicken, ein kleiner Hinweis an dieser Stelle an euch, liebe Leute da draußen. Wir haben unser Podcast-Konzept erstmal testweise ein klein wenig verändert. Es ist nämlich so, und das werdet ihr jetzt gleich im Anschluss direkt feststellen, wir haben uns dazu entschlossen, die Presseschau, die wir üblicherweise ja jede Woche machen, etwas zu verschieben. Wir machen sie nicht mehr in jeder Sendung, sondern wir machen immer in der letzten Sendung des Monats eine eigene Presseschau-Sendung. Damit blicken wir dann sozusagen am Ende des Monats auf den spielerischen Diskurs in der Games-Kultur und in den Game-Studies zurück mit einer gewissen Distanz. Wir orientieren uns weniger am Tagesgeschehen damit und unser Ziel dabei ist sozusagen, dass wir weniger zwischen den einzelnen Themen hin und her springen und sozusagen so viele unterschiedliche Themen in einer Sendung haben, sondern dass wir uns wirklich dann in 3 Sendungen pro Monat auf ein Thema konzentrieren und dann eine spezifische Presseschau-Sendung zum Abschluss machen, wo wir alle unterschiedlichen Diskurse, die sozusagen wir nicht aufgegriffen haben, nochmal kurz beleuchten, Schlaglichter drauf werfen, kurz diskutieren. Dafür gibt es dann mehr Artikel, ja, in die wir dann sozusagen reinschauen, nicht nur 2. Aber das soll sozusagen dazu führen, dass unsere Folgen, also die Folgen des Pixel-Diskurs-Podcasts, etwas pointierter sind, etwas kürzer vielleicht auch werden. Ja, mit Gästen werden sie natürlich immer automatisch etwas länger, das ist zu erwarten. Aber Wir wollen die Länge etwas runterdampfen und die Folgen etwas fokussierter gestalten. Mich würde dazu sehr interessieren, oder uns würde sehr interessieren, was ihr von diesem Konzept haltet. Wir machen das jetzt erstmal so für den Mai. Und dann sind wir natürlich besonders gespannt auf euer Feedback. Möchtet ihr lieber eine wöchentliche Presseschau, die sozusagen dazu führt, dass die Folgen etwas mehr zwischen den Themen springen? Oder möchtet ihr lieber eine konzentrierte Presseschau am Ende des Monats und dafür eher monothematische Folgen? Was allerdings nicht bedeutet, noch einen letzten Satz, dass wir nicht Artikel, die uns auffallen, trotzdem aufgreifen können und sie zum Thema der Woche der jeweiligen Sendung machen können.
Martin, du als regelmäßiger Hörer unseres Casts, was hältst du denn davon? Kannst du ja schon mal hier so einen Denkanstoß geben?
Oh, ich mache mich jetzt vor allen Dingen unbeliebt, wenn ich sage, ich fand es so, wie es jetzt momentan bis jetzt gewesen ist, eigentlich echt gut. Aber ich lasse mich auch gerne von dem Gegenteil überzeugen, dass das neue Konzept noch besser ist.
Also ich meine, deswegen sagen wir ja extra mit Vorbehalt, es ist eine Testversion, also dieses Formats und gucken halt, wie es so ankommt. Wir machen das jetzt einmal für den Mai und gucken eben, wie wir es selber finden, was unsere Zuhörer sagen und dann entscheiden wir, ob wir es weitermachen oder wieder zum Alten zurückkehren.
Und ich glaube, ganz wichtig ist auch, wie du selber sagst, wie ihr das findet, was ihr dabei in eurem Herzen spürt. Ihr müsst ja damit auch glücklich sein.
Intuitiv erscheint es mir erstmal ganz sinnvoll, aber wir werden natürlich sehen, wie es sich dann tatsächlich anfühlt. Es fühlt sich jetzt schon mal ein bisschen komisch an, dass ich jetzt nicht sage, wir werfen einen Blick in... Nein, das tun wir nämlich nicht, sondern das machen wir erst am Ende des Monats. Stattdessen musiziere ich jetzt kurz und dann blicken wir ins Thema der Woche, oder?
Ja.
Das war eine kleine Jazz-Improvisation, die ich in der letzten Folge schon mal gemacht habe, glaube ich. Ne? Also es war in dem Sinne da keine Improvisation mehr, weil ich habe es ja schon mal gemacht. ein Jazz-Riff, das ich gegenwärtig sehr genieße und deshalb es jetzt in jeder Podcast-Folge spielen werde.
Statt des Presseshow-Jingles dann.
Richtig, ja, ich muss es ja irgendwie dann kompensieren. Das Thema der Woche, Stift und Papier. Mhm. Sophie, du hast uns da was mitgebracht.
Genau, beziehungsweise Nils und ich haben was mitgebracht, aber Nils ist jetzt leider heute nicht da. Also übernehme ich dieses Vergnügen, sage ich mal.
Schwere Bürde.
Schwere Bürde. Ja, wie schon zu Beginn gesagt, wurden wir von Pixeldiskurs eingeladen auf eine Veranstaltung namens Marburg spielt Pen and Paper Level 2. Der Name impliziert schon, dass es ein Level 1 gab, also eine vorherige Veranstaltung. Und einer der Veranstalter, der Adrian, der hat uns gefragt, ob wir nicht irgendwie gerne teilnehmen wollen würden. Und da haben wir gesagt, ja, na klar, gerne, wir kommen vorbei und würden eigentlich auch gerne nochmal mit euch sprechen vorher. Genau, und das haben wir gemacht.
Du hast ja jetzt Pen and Paper erwähnt, aber was ist das denn eigentlich?
Also für diejenigen, die es noch nicht wissen, weil ich glaube, du weißt es ja durchaus, was es ist, oder?
Ja, tatsächlich.
Also Pen and Paper, Rollenspiele, also man sagt es immer so abgekürzt, Pen and Paper einfach nur. Das sind im Prinzip Spiele, die man ja oft mit Stift und Papier eigentlich spielt. Also man bekommt, also das kann unterschiedlich aussehen, also ob es jetzt irgendwie Dungeons and Dragons ist oder das Schwarze Auge oder weiß ich nicht was es alles gibt. Es gibt viele unterschiedliche Systeme, aber allen ist gemein, dass es eigentlich immer einen Spielleiter gibt, der irgendwie das Szenario vorgibt. Und dann gibt's die restliche Gruppe, die Spieler, die dort in dieser Welt, die der Spielleiter vorgibt, eine Figur spielen. Sich die selber eigentlich größtenteils entwerfen, je nachdem, wie das Spielsystem das vorgibt. Und von dem Spielleiter durch diese Abenteuer dann geleitet werden. So, das ist so mein Grundverständnis davon.
Ja, dem habe ich eigentlich wenig hinzuzufügen. Die einzelnen Regelsysteme unterscheiden sich ja durchaus stark. Ich habe aber dazu, vielleicht kann ich später dann was sagen, einige Sachen gespielt, die sozusagen selber ausgedacht waren. Aber da kommen wir vielleicht später nochmal drauf.
Ja, genau. Und jetzt können wir einfach erstmal in das Interview reinhören, würde ich sagen.
Wir fangen nochmal kurz an mit einer kleinen Vorstellungsrunde von euch beiden. Also kurz einfach mal sagen, wer ihr seid, was ihr für einen Studiengang belegt momentan. Genau, und wie ihr drauf... Nee, das reicht erstmal. Machen wir die beiden.
Genau, ich bin der Adrian und ich studiere Wirtschaft des Nahen und Mittleren Ostens hier in Marburg.
Ich bin Tarek und ich promoviere in der Friedens- und Konfliktforschung bzw. Politikwissenschaft.
Und wie seid ihr auf Pen and Paper gekommen, ihr beiden?
Ja, das ist, glaube ich, eine lange Geschichte. Also die Idee von, ich gebe mal meine Seite weiter, mal die Idee war ursprünglich, dass wir gemerkt haben, viele Freunde und vor allem Freundinnen von uns hatten Bock auf Pen and Paper spielen und haben aber nicht die Möglichkeit gehabt, irgendwie eine Gruppe zu finden und da sich irgendwie unwohl gefühlt, irgendwo mit einzutreten. Und wir haben gedacht, okay, dann machen wir einfach irgendwie, versuchen wir einen Rahmen dafür zu geben, in dem das entspannt ist, in dem man gerne reinkommen kann.
Meint ihr jetzt, wie sind wir in unserem Leben auf Pen Paper gekommen oder bei dem Event? Das wäre nochmal ein
Unterschied. Das wäre tatsächlich die nächste Frage. Ja. Aber wir können ja vielleicht kurz nochmal, also was war so das erste, also was war eure erste Erfahrung mit Pen und Paper?
Ich mach mal beides so. Ja. Also wie wir auf dieses Event gekommen sind, das war, wie Adrian schon gesagt hat, dass wir festgestellt haben, im Freundeskreis fehlt da manchmal was. Aber was wir auch sehr oft festgestellt haben, oder zumindest war das bei mir jetzt so, dass sehr viele Menschen Interesse an dem Thema haben, sehr gerne auch mal Lust hätten auf Pen Paper, aber nie so wirklich den Einstieg schaffen. Das ist ein sehr, ich sag mal, anfängerunfreundliches Hobby. Man braucht dafür 3 bis 4 Personen, die Lust darauf haben. Man braucht eine Person, die ein 400-seitiges Buch und nochmal so ein halbes Dutzend bis ein Dutzend weitere 400-seitige Bücher kreuz und quer gelesen haben und Lust haben, so oft man halt spielen möchte, zwar alle 2 Wochen oder so, sich exzessiv vorzubereiten und ein Thema zu planen. Das ist für viele einfach nicht leistbar, gerade so als Einsteigerinnen. Dann kommen nochmal so Faktoren hinzu wie Gender und andere Barrieren. Wir haben ja festgestellt, dass gerade in unserem weiblichen Freundeskreis nochmal die Hürden etwas höher sind, relativ häufig. Und da dachten wir bieten mal ein Event ein, um den Einstieg zu schaffen. Und da komme ich mal gleich zu der zweiten Frage, bevor Adrian dazu auch was sagen darf, wie Pen Paper damals bei mir angefangen hat. Das war ganz klassisch. Also Freunde von mir zu Schulzeiten haben das ganz gerne gemacht. Das war konkret ein Freund von mir, der diese 400 Seiten und nochmal 2 Dutzend Bücher in seinem Fall von um die 400 Seiten alle kreuz und quer gelesen hat, alles auswendig konnte und dann uns immer mal wieder mitgenommen hat. So hat das bei mir angefangen und dann hatte ich eben auch das Problem, eine eigene Gruppe zu finden und habe mir das jetzt selber geschaffen und jetzt mal die Lust gehabt, zunehmend Einsteigerinnen und Einsteiger an das Thema heranzuführen.
Ich bin an Pen and Paper gekommen, eben als ich jünger war in der Schule, im Gymnasium und Pfadfinder war und da hatten wir in der Pfadfindergruppe, haben wir einfach irgendwie auch jemanden gehabt, der die 400 plus Seiten so ein bisschen lax gelesen hat und dementsprechend waren unsere Runden nie so ganz durchgeplant und hatten diese ganz klassischen Probleme, die es in der Pen-Paper-Szene gibt, dass sich Gruppen auflösen und dass irgendwie jemand nicht mehr so Bock hat und dementsprechend kam ich dann erst wieder in meinem Studium zum Pen-Paper-Spielen, als ich dann gesagt habe, okay, ich mache jetzt mal mir selbst die Mühe, ich hatte Zeit beim Auslandssemester und habe einfach sehr viel gelesen und hab's nicht so ernst genommen und irgendwann mal gesagt, okay, also machen wir das mal mit nur Anfängerinnen und Anfängern. Und das war eine super Erfahrung, ohne diesen Druck der 400 Regelseiten, sondern mit wesentlich weniger und wesentlich laxeren Regeln und vielleicht mehr Spaß.
Und ist das jetzt die allererste Veranstaltung, die ihr so in diesem Maße plant oder ist es jetzt schon, habt ihr schon mal so einen Turnus oder habt ihr das schon häufiger gemacht?
Machst du? Wir haben das letzte Semester schon mal angeboten, also im Wintersemester 2017-18, im Januar war das, richtig? Mhm. Ja. Im Januar haben wir das schon mal angeboten, das ist jetzt die 2. Auflage von unserem Einsteiger-Event. Wir planen jetzt nochmal was anderes, regelmäßigeres zu machen, was sich dann auch an Fortgeschrittene richtet, aber bislang jetzt zum 2. Mal.
Und was für Barrieren tun sich da so auf während der Organisation oder ist es relativ easy, dass ihr einfach sagt, so ja okay, wir machen Spock da vorne klar, dann läuft das oder wie sucht ihr euch die Spiele und Spielemacherinnen, sag ich mal, für die Runden? Macht ihr da eine Ausschreibung oder wie sieht das aus?
Beim ersten Event haben wir einfach im Freundeskreis rumgefragt, weil wir uns jetzt auch nicht so auskannten hier mit Leuten, die das machen. Es gibt zwar eine Facebook-Community hier für Marburg und Umgebung, die ist aber nicht besonders aktiv. Und wir wollten vor allem auch einfach Leute, wo wir wissen, dass das jetzt nicht eben, also wo wir halt einfach wissen, wie die Leute eben kannten. Genau, und was das Spock anging, die haben sich tatsächlich gefreut. Also der Besitzer des Spocks hat mir dann erstmal, als ich den das erste Mal kontaktiert habe, eine halbe Stunde lang am Telefon erzählt, was für Pen-Paper-Abenteuer er in seiner Jugend und in seinem Studileben selbst gehabt hat, war völlig begeistert und hat gesagt, okay, mach das gerne. Und die unterstützen uns in der Hinsicht. Genau.
Sachen noch dazu. Das war so das Erste, was wir gemacht haben, aber jetzt für dieses Mal haben wir nochmal gezielt weibliche Spielleiterinnen angesprochen. Das war jetzt der nächste Schritt. Am letzten Mal waren wir diesbezüglich etwas unterbesetzt und dachten, das könnte nochmal eine zusätzliche Hemmschwelle auch für Spielerinnen sein.
Das wäre jetzt auch tatsächlich meine Frage gewesen. Also ihr habt ja in eurer Veranstaltungsbeschreibung auch so reingeschrieben, irgendwie grob gesagt, kein Platz für Diskriminierung so. Deswegen wäre jetzt so die Frage, also ihr habt ja dann schon irgendwie so eine Mission dahinter. Wollt ihr da vielleicht, also eine Mission, was ihr damit erreichen wollt und wollt ihr da irgendwie was zu sagen vielleicht?
Ganz viel auf jeden Fall. Also es ist halt eben, ich habe selbst das Gefühl, dass es irgendwie so das Stereotyp, wie man sich vielleicht so einen Pen-and-Paper-Nerd vorstellt, ist natürlich auch, kommt nicht irgendwo her. Das ist schon irgendwie auch ab und zu wahr. Das sind halt irgendwie Männer, oft weiße Männer, die halt irgendwie sehr elitär in ihrem Kreis da sitzen. Und also das ist meine persönliche anekdotische Beobachtung. Und dann halt da irgendwie ihre Regeln pauken. Und das ist primär, glaube ich, die Mission, das irgendwie aufzubrechen, das wesentlich einfacher zu machen und eben auch weitere, also Genderbarrieren, aber halt auch für, also jetzt auch nicht nur irgendwie, ist nur für Frauen oder sonst was, also für generell Einsteiger und Einsteigerinnen das offen zu machen. Das wäre so unsere Mission, würde ich sagen.
Ich würde das jetzt nochmal ein bisschen zuspitzen. Ich sag mal so, Pen Paper wird von Menschen gemacht, von Menschen betrieben, es wird von Menschen geschrieben und dann gibt es eben dieselben Probleme, wie es überall sonst so gibt, wo Menschen beteiligt sind. Das kann man einfach mal so sagen, es gibt auch im Pen Paper sexistische, rassistische Scheiße. Das ist einfach so. Und das ist abschreckend für Menschen, die von sowas betroffen sind. Und das war bei uns eben auch immer ein Thema, ich glaube bei mir und Adrian, das kann ich glaube ich für dich mitsagen, auch wenn wir das gespielt haben, dass wir immer ein Problem hatten, teilweise mit dem Material, teilweise mit dem Material umgegangen wird, dann gibt es eben einfach auch so Dynamiken, das kennen wir alle. Wenn man eine Männerrunde unter sich hat, dann ist nochmal die Hemmschwelle etwas niedriger, Sexistisches von sich zu geben. Wenn man in einer heterosexuellen Runde ist, sind homosexuellenfeindliche Sachen nochmal schneller gesagt und so weiter und so fort. Das könnte man endlos fortsetzen, könnte man wahrscheinlich auch umgekehrt machen. Und dann dachten wir eben, gerade um Menschen nicht abzuschrecken, ist es eben ganz gut, das gezielt anzusprechen, also das Problem. Ich finde, ein großer Schritt auf dem Weg, so ein Problem zu beseitigen, ist es überhaupt erstmal anzusprechen. Das war jetzt, da kannst du vielleicht noch mal was sagen, Adrian. Gab es auch letztens eine sehr, sehr große Debatte darüber, ob es überhaupt solche Probleme gibt. Und das anzusprechen wäre also der erste Schritt. Und eben dann als nächstes dann sich gezielt auch so ein bisschen Lösungsstrategien zu überlegen.
Genau, dazu vielleicht nochmal, es gibt hier in Deutschland eine deutschsprachige Facebook-Community, da sind beim letzten Mal, als ich geguckt habe, 12.400 zerdrückte Mitglieder drin. Und da hat sich dann irgendwann mal in der letzten Woche als praktisches Beispiel gerade eine Frauengruppe gegründet, nur für Frauen, weil die halt einen Safe Space für sich haben wollten. Und was wir da gesehen haben in den Kommentaren auf Facebook, das, was eben halt, ne, was man erwartet, es ist traurig zu sagen, dass man es erwartet, aber es war halt genau das. Also es waren super viele Männer, die einfach kommentiert haben, oh, wie scheiße, und ist das nicht Sexismus gegen Männer? Und wollt ihr euch jetzt abkapseln und macht ihr da jetzt irgendwie eure Frauendinger und sonst was? Und das ist doch gar nicht so. Und dann natürlich aber auch, also muss man auch sagen, auch Frauen, die dann gesagt haben, ach, das gibt's doch auch nicht, kann doch nicht sein. Ich bin immer gut klargekommen damit. Ich habe eine Freundin von mir hat dann mir erzählt, was in der Gruppe, in dieser Frauengruppe, die sehr schnell gewachsen ist, auch was Mitgliederzahlen angeht, beredet worden ist. Und da sind sehr viele persönliche Fälle erzählt worden von Frauen, die halt in Gruppen gekommen sind. Und das habe ich von vielen Freundinnen auch erfahren, die das eben ähnlich erlebt haben und genau dann dieses Erlebnisse hatten, wie zum Beispiel, ich bin einmal hingekommen und bin dann in time, also in der Spiel-, in der Erzählwelt angebaggert worden auf eine unangenehme Art und Weise. Und also es sind so die Klassiker. Oder ich durfte irgendwie nicht, ich durfte als Frau keinen männlichen Charakter spielen oder also dieses Cross-Gender. Da gibt es, glaube ich, viele. Ja,
das Extrembeispiel sind Vergewaltigungen im Spiel.
Sowas gibt's auch?
Das haben Leute zumindest in der Gruppe da erzählt. Das habe ich selber jetzt nicht erlebt. Aber wenn sowas passiert, ist das natürlich absolutes No-Go. Das ist auch vollkommen egal, ob der gerade, also auch wenn ein männlicher Charakter so eine Situation ausspielt, ist das unfassbar scheiße.
Okay, dann haben wir das, also das ist echt krass, das habe ich echt noch nie so gehört, das verwundert mich auch recht, aber ich habe jetzt persönlich zum Beispiel nur mit engen Freunden zusammengespielt, deswegen kommt man damit natürlich wahrscheinlich eher nicht so stark in Kontakt. Glaubt ihr, das hängt dann auch mit zusammen, wenn man dann irgendwie eher mit größeren Gruppen spielt, vielleicht auch mit Leuten, die man vielleicht gar nicht so gut erstmal kennt, sondern erst durch diese Spiele kennenlernt?
Also auf jeden Fall macht es einen riesigen Unterschied, mit wem man spielt. Das ist auch, ich sag mal, von der Grundsympathie her. Ich meine, wenn ich mit Leuten was mache, die ich einfach noch nicht einschätzen kann, da können auch ganz andere Probleme sein. Vielleicht mag ich einfach den Humor nicht oder den Spielstil oder jemand macht einen flapsigen Spruch und das ist nicht meine Art. Da solche Konflikte gibt es ja immer. Und je besser ich Leute kenne, natürlich, desto eher kann ich mit ihnen auch umgehen. Da ist ja erstmal einfach das Zwischenmenschliche. Es gibt ja auch gerade im Rollenspiel, weil es auch schwierig ist, teilweise solche Gruppen zu finden. Gerade Gruppen, die man auch sehr gut kennt, mit denen man sehr gut befreundet ist. Sehr viele, die ihre Gruppen übers Internet kennenlernen. Und wie immer, wenn man Menschen übers Internet kennenlernt, das kann furchtbar gut gehen, das kann auch furchtbar schief gehen. Da kann es eben auch solche Probleme geben. Dann kommen eben nochmal dazu, das war zumindest meiner Erfahrung nach so, dass sich das so ein bisschen rauswächst mit der Zeit. Also ich sag mal, meine pubertären Abiturzeitengruppen sind einfach mit den heutigen Gruppen nicht unbedingt zu vergleichen. Da gibt es dann auch andere Konfliktlinien. Das kann dann auch nochmal eine Rolle spielen oder je nachdem abschreckend sein. Aber klar, es macht einen riesigen Unterschied, mit wem ich dann am Ende spiele. Uns ist es eben wichtig, gerade wenn unbekannte Leute aufeinander stoßen, dass wir als Gastgeber sozusagen, wir laden ja nicht wirklich ein, das macht ja das Spock, aber so als Organisatoren, als Gastgeber dafür sorgen, dass zumindest strukturell sowas vermieden wird.
Bis hierhin erstmal das Interview mit Adrian und Tarek war es, geführt von Sophie und Nils. Wir haben gleich, es geht gleich noch weiter mit dem Interview, aber ich dachte, an der Stelle lohnt es sich mal zu pausieren und kurz darüber nachzudenken und auch vor allem würden mich da deine Erfahrungen oder eure beiden Erfahrungen, Martin, du warst ja auch da, interessieren, wie ihr das Konzept fandet.
Also ich finde es einfach grundsätzlich toll, dass die beiden gesagt haben, okay, wir wollen hier irgendwie einen Safe Space für Leute schaffen, die erstmal das noch nie gemacht haben, weil auch ich persönlich die Erfahrung gesammelt habe, dass es unglaublich schwer ist, da reinzukommen, irgendwie das auszuprobieren und das, wenn man von außen das betrachtet, die Barrieren sehr, sehr hoch sind. Und deswegen fand ich das einfach eine sehr, sehr edle Idee von den beiden, das zu machen und es halt auch so durchzuführen.
Hat das gut geklappt, so diese Idee für Einsteiger und Fortgeschrittene, das gleichermaßen attraktiv zu machen?
Ich kann jetzt nur aus der Perspektive einer Fortgeschrittenen reden, weil ich ja auch schon Erfahrung habe, da können wir auch später nochmal drüber reden. Aber ich hatte schon den Eindruck, dass es recht einsteigerfreundlich war. Also wir Martin und ich saßen am gleichen Tisch, ja, haben das gleiche System gespielt. Da waren noch zwei bei, die das vorher noch nie gespielt haben. Und die, ich glaube, die hatten auch durchaus ihren Spaß und sind da ziemlich gut reingekommen. So. Also ich glaube schon, dass es für beide Parteien funktioniert hat. Und ich glaube, da waren auch durchaus recht viele Anfänger auch dabei.
Wobei, glaube ich, unser System auch noch echt den Vorteil hatte, dass die Regeln verhältnismäßig einfach waren.
Ja,
jedenfalls
ja.
Hat Tarek das in meinen Augen auf einen relativ einfachen Kern runtergebrochen. Wahrscheinlich sind die Regeln noch ein bisschen komplexer, aber ich glaube, er hat da schon ein bisschen Rücksicht drauf genommen, dass er da eine relativ heterogene Gruppe hatte mit den beiden scheinbaren Anfängern. Und ich würde mich jetzt einfach auch nicht unbedingt als Profi bezeichnen, aber als Erfahrenen und du auch als Profi dann?
Nee. Auch, ja, erfahren könnte man auch sagen.
Also sprich, zwei Leute, die schon eine Ahnung haben, wie so ein Spiel ablaufen würde, worauf man sich vorbereiten kann und zwei, die womöglich absolut gar keine Ahnung haben, die womöglich gedacht haben, oh, jetzt haben wir hier irgendwie ein Spielbrett und haben dann auch unsere Figuren, die man irgendwie rumschieben muss und dafür würfeln muss, was dann eben gar nicht der Fall gewesen ist. Was ja gerade, wenn man womöglich Pen and Paper nur als Dungeons & Dragons kennt, ja doch eher wieder eine Überraschung ist, weil Dungeons & Dragons ist ja eher schon mit Figuren und dass man irgendwas hat, woran man sich klammern kann, was ein bisschen visualisiert wird. Bei uns war das alles sehr, sehr fantasiegesteuert.
Ja, und also das ist jetzt ein bisschen schade, dass Nils nicht dabei ist, weil der ist nämlich Anfänger gewesen, der hat das auch vorher noch nie gemacht. Deswegen, ich versuche jetzt so ein bisschen seine Perspektive hier mit reinzubringen. Und der hat im Gegensatz zu Martin und mir nicht A Blades in the Dark, das sagen sie später auch nochmal in dem Interview, gespielt, sondern Star Wars. Und ich glaube, das war sehr viel stärker regelbasiert und auch nicht so offen gestaltet. Aber ich glaube, auch er ist da super gut reingekommen. Also es war sehr viel, viel stärker an Regeln orientiert. Aber ich glaube, dort, deren Spielleiter hat das auch so nahe gebracht, dass es gar kein Problem war, auch für Leute, die das noch nie gemacht haben.
Für mich war es sehr schade, nicht da gewesen zu sein. Ich wäre gerne dabei gewesen, hatte aber keine Zeit. Aber ich bin auch erfahren mit Pen and Paper, würde ich sagen. Ich würde mich nicht als Profi bezeichnen, aber als Erfahrenen. Und hätte gerne mitgemacht, mache aber beim nächsten Mal, da kommen wir am Ende der Sendung ja wahrscheinlich auch noch drauf. Was mich aber doch auch interessiert, ist dieser politische Aspekt, der sozusagen dahinter steht. Also die Idee, wenn ich das richtig verstehe, einen Safe Space zu kreieren, nicht nur für Beginner, ja, in dieser Pen-and-Paper-Szene, sondern auch für Personen unterschiedlichster Couleur, sage ich jetzt einfach mal, als weit gefassten Begriff, was sich auf sexuelle Orientierung, auf Geschlechteridentität und alles Mögliche bezieht. Ich habe tatsächlich in dem Interview jetzt das erste Mal auch darüber nachgedacht, inwiefern das in der Pen-and-Paper-Szene insgesamt ein Problem sein könnte. Weil meine eigene Erfahrung ist ein bisschen eine andere. Das liegt vielleicht aber auch daran, dass ich mich natürlich in einer gewissen Filterblase dann bewege, weil die Leute, mit denen ich mich umgebe, natürlich da vielleicht eine gewisse Sensitivität haben. Und naja gut, die Gruppen, mit denen ich so gespielt habe, die erste Gruppe, das waren ausschließlich junge Männer. Das kann ich so sagen. Wie ist da so eure Erfahrung und wie war euer Eindruck, gerade vielleicht auch im Kontrast zu der Veranstaltung?
Also bei mir ist es auch immer so gewesen, dass ich nur mit engen Freunden das gespielt habe, dementsprechend auch nie in diesen, nicht Genuss, aber diese Erfahrung gesammelt habe, dass es irgendwie diskriminierende Ausmaße in irgendeiner Art und Weise hätte nehmen können. Ich weiß nicht, ob sie es explizit Tarek und Adrian haben ja auch eben darüber geredet, dass es auch, dass Leute eben nicht unbedingt eine Gruppe direkt haben, also Freunde, die das auf jeden Fall machen wollen, die das aber eigentlich trotzdem gerne spielen wollen und sich dann eben online umtun und versuchen, eine Gruppe zu finden. Und ich glaube, dort ist das Potenzial, dass sich solche Situationen entwickeln, sowas wie Vergewaltigung oder sowas, mich persönlich in dem Interview total geschockt hat. Deswegen war ich zwischendurch einmal so ein bisschen sprachlos, weil ich mir das überhaupt nicht vorstellen kann, weil das für mich immer so eine, wir sind Freunde und wollen zusammen Spaß haben und damit verbinde ich eigentlich keine Vergewaltigung, dass sowas stattfinden kann. Und mit diesem Wissen im Hinterkopf finde ich das super, super, dass sie das gemacht haben, so einen Ort zu schaffen, wo sie auch von vornherein sagen, wir wollen hier keinerlei Diskriminierung. Wer hier irgendwie Stunk macht, der kann direkt wegbleiben. Die haben ja auch, die haben sogar extra auch Frauen motiviert zu sagen, hey, wir wollen auch mehr weibliche Spielleiterinnen haben. Bitte bewerbt euch, wenn ihr Lust habt und wenn ihr eine Idee habt, dann macht das bitte, weil wir räumen euch extra Platz ein. Weil das ja auch nach wie vor, glaube ich, noch eher so eine Männerdomäne ist.
Ich habe mich ein bisschen über diese Erwähnung der virtuellen Vergewaltigung tatsächlich in diesem Fall, also ich bezeichne es jetzt mal als virtuelle Vergewaltigung.
Ja.
Auch ein bisschen gewundert. Ich habe darüber jetzt auch eine ganze Weile schon nachgedacht, weil ich mich frage, also für mich ist es halt so ein bisschen so, ich würde grundsätzlich die Auffassung vertreten, dass sozusagen dass eine Vergewaltigung in einem Pen-and-Paper-Spiel ist für mich nicht so grundsätzlich tabu, wie es für die beiden Organisatoren hier ist. Ja, also sozusagen, wenn es sich quasi in der fiktionalen Welt abspielt. Aber es gibt natürlich auch so Fälle, und da gibt es ja auch berühmte Fälle, auch von so Chat-Vergewaltigung und solche Geschichten, ne? Die dann also nicht, also weniger auf die Figur zielen, auf die fiktionale Welt, sondern auf den realen Körper. Und ich glaube, da sehe ich irgendwie so ein Problem drin. Weil ich habe mich nämlich auch gefragt, ob ich das, wie finde ich das eigentlich? Wie würde ich das finden?
Also ich glaube, das Problematische daran ist, dass Leute, also dass es vielleicht einen Initiator gibt, der vielleicht auch die Figur spielt, die vergewaltigt zum Beispiel und sagt, hey, das wäre doch voll cool, wenn wir das mal irgendwie machen könnten, und sich die Person, die Figur spielt, die dann vergewaltigt wird, sich da vielleicht eher reingeredet fühlt. Ich glaube, das ist dieses grundsätzlich Problematische daran, dass es Leute gibt, die sowas einfach initiieren und das einfach nicht mit Consent stattfindet. Also dass Leute sich da einfach reinreden lassen, weil es halt gerade irgendwie, weil die Person vielleicht irgendwie besonders überzeugend ist oder so, aber sie es eigentlich gar nicht wollen und das nicht stattfindet im gemeinsamen Einverständnis. Ich persönlich weiß auch nicht, wie ich es finden würde, wenn das in meiner Gruppe stattfindet. Egal, ob die Leute jetzt sagen, oh ja, lass es mal machen. Oder, also ja, wenn von rein Leute sagen, ich will das nicht, dann sowieso nicht, aber ich glaube, ich fände das niemals gut, weil das einfach für mich in keinerlei Weise zum Spielspaß beiträgt, wenn eine Figur irgendwo vergewaltigt wird.
Ich bin da ehrlich gesagt auch ein bisschen bei dir, Stefan, auch bei dir, Sophie, dass nicht unbedingt eine Vergewaltigung den Spielspaß steigert. Aber da kommt man dann so ein bisschen auch in die Problematik, wenn es ein Rollenspiel ist, bleibe ich in der Rolle von der Figur. Wenn ich mich, ist ja bei uns auch passiert, dass meine Figur was gemacht hat, was man jenseits des Rollenverständnisses nicht gemacht hätte. Aber wenn man in der Rolle ist und sich auch dann wie die Rolle verhält, dass es dann durchaus zu solchen eklatanten Verhaltensausbrüchen kommen kann. Und dann, finde ich, ist es innerhalb der Spiellogik halbwegs vertretbar.
Aber also ich finde, der Schritt von, okay, ich weiß nicht, für mich ist bei Vergewaltigung einfach immer so eine Grenze, die ich auch nicht übertreten möchte, weil das einfach, ich finde das einfach nicht. Ich finde es schon wichtig, dass es irgendwie dargestellt wird und irgendwie thematisiert wird. Das will ich gar nicht verneinen, so, aber ich weiß nicht. Das ist irgendwie was anderes als, weiß ich nicht, irgendwie NPCs zu töten oder so. Das ist auch irgendwie so eine Doppelmoral, weißt du? Also, das ist mir selber auch klar, dass meine Toleranzgrenze sehr viel niedriger ist, wenn es darum geht, Leute zu töten und dann zu sagen, okay, wir machen jetzt hier irgendwie eine Vergewaltigung oder so. Aber weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, woran das genau liegt. Also vielleicht daran, dass man weniger ein Problem damit hat, Leute irgendwie zu töten. Einfach generelle Spielerfahrungen.
Das mag durchaus der Fall sein. Ich glaube, also für mich ist es so ein bisschen so, das Problem mit solchen Dingen wie also sexuellen Übergriffen, Vergewaltigungen und sowas, ist natürlich auch oftmals, dass sie ein billiges Plot-Device oftmals sind.
Ja.
Ich glaube, dass ein solches Thema, und das ist in dem Fall gar nicht so sehr eine Doppelmoral, weil ich finde, das trifft auch auf Morde, auf Totschlag und auf andere exzessive Ausübungen von Gewalt durchaus zu, sollte schon bedacht sein. Also es sollte schon in irgendeiner Form einen Sinn haben, eingebunden sein in die Welt. Ja, sodass man nicht das Gefühl, es sollte nicht einfach nur Schauwert sein und schon gar nicht, und das ist natürlich dann das größte Problem, das ist ja auch oftmals, wird das ja auch als Gedankenexperiment benutzt, nicht zur sexuellen Erregung, ja, das ist ja dieses Gefühl, wo man, also das kann ich verstehen, wird es mir auch ein bisschen eklig, ja, wenn ich mir das jetzt vorstelle, ne, sowas darf natürlich ganz und gar nicht der Fall sein, weil dann ist man auch irgendwie im Bereich unterwegs, wo die Grenze des Fiktionalen überschritten wird. Und da kann ich dann auch sehr gut verstehen, dass es zu großen Problemen führt. Ja. Dass es tatsächlich auch große Probleme verursacht. Das kann auch eine traumatisierende Erfahrung für die Person sein, die davon betroffen ist. Aber ich würde eben sagen, so grundsätzlich, ich bin nicht, wäre da nicht so streng, wie es jetzt die beiden Organisatoren im Interview
dargestellt haben, wobei auch nicht klar ist, über welchen Fall sie da gesprochen haben. Da ging es ja um was Spezifisches auch. Ne?
Das ist eben auch die Problematik, weswegen ich das jetzt auch nicht grundsätzlich gutheißen oder tolerieren würde, weil unter Umständen sind die Fälle oder der eine Fall, der erwähnt worden ist, nämlich genau das, was du vorhin mit dieser Chat-Vergewaltigung meintest, dass das nämlich eher als Instrument ist, um diese Frau aus der Gruppe hinaus zu buxieren, damit die sich halt eben schlecht fühlt, keinen Bock mehr hat, mitzuspielen. Und das wäre schon mal echt nicht cool.
Ja, das ist ein, wenn ich das nur kurz, bevor wir steigen jetzt gleich wieder ein ins Interview, ne? Als Gedankenexperiment auch für die Leute da draußen eventuell zum Weiterdenken. Es gibt dieses moralphilosophische Gedankenexperiment. Wenn man jetzt annimmt, man hat zwei Schauspieler, sagen wir mal, es sind zwei Theaterschauspieler auf der Bühne. Also ein Schauspieler, eine Schauspielerin, machen wir es mal mit den klassischen Geschlechterrollen hier. Und jetzt ist es so, dass es zu einer Vergewaltigungsszene kommt. Die beiden spielen das, beide sind einverstanden damit, diese Szene zu spielen. Und jetzt ist es aber so, dass quasi der männliche Schauspieler sich erregt fühlt von dem, von der, ich sag mal, fiktionalen Vergewaltigung, die er ja durchaus durchführt. Ist es sozusagen für uns ein moralischer Unterschied? Und das ist eine Frage, über die man weiter nachdenken kann. Die müssen wir jetzt hier nicht diskutieren, weil da kann man lange drüber sprechen. Ist es ein Unterschied, ob die Person, die vergewaltigt, sich davon jetzt angeturnt fühlt oder nicht? Ne? Ich glaube, das ist auch eine interessante Frage, die in diesem Bereich dann auch wieder sehr relevant wird. Aber was kommt denn jetzt? Jetzt hören wir noch weiter ins Interview rein.
Genau, jetzt hören wir ein bisschen was über den Abend selber.
Oh, ich bin gespannt.
Dann kommen wir vielleicht doch einfach mal nochmal zu dem Abend selber. Was habt ihr so geplant? Also zum Beispiel erstmal vielleicht grundsätzlich, welche Spielsysteme habt ihr so mitgebracht?
Ein paar Sachen weiß ich gerade schon auswendig.
Sehr gut.
Den Rest kann Adrian gleich mal recherchieren. Wir haben an Systemen diesmal wir hatten ursprünglich Cthulhu geplant. Das ist jetzt gerade abgesagt worden, weil die Spielleiterin leider erkrankt ist. Ich sehe schon am Gesicht, ihr beide wolltet das, glaube ich, spielen.
Nee, Sophie wollte.
Dann habe ich was viel Besseres für dich, bin ich mir ganz sicher, nämlich Blades in the Dark.
Okay, das kenne ich noch nicht.
Ich auch nicht. Ich habe es nämlich gerade erst gekauft. Das wird sehr improvisiert.
Ah, okay. Das wird spannend.
Dann haben wir noch Dungeons & Dragons, die 5. Edition. Also auch ganz interessant, gerade für Leute, die noch mit dem neuen System nicht vertraut sind. Willst du einfach gerade mal weitermachen, Adrian?
Dungeons & Dragons hattest du zwar schon genannt, aber es ist halt genau das Ding, was man, wenn ich versuche, Leuten, die, wo ich nicht weiß, wie viel weißt du eigentlich, hast du schon mal von Dungeons & Dragons gehört? Und da gibt's dann, also das kennt man schon, das ist dieses klassische, es gibt einen Drachen in dem Abenteuer heute und die Leute spielen entflohene Sklaven und werden dann versuchen, diesen Drachen zu besiegen, wie es mir scheint. In Morrowind geht's in eine Game-Spielwelt von Elder Scrolls. Was da genau passiert, weiß ich jetzt nicht genau, das ist, habe ich jetzt nicht so viel erfahren. Bei Star Wars, Klassiker, schnapp deinen Lightsaber und es geht los, irgendwelche Abenteuer zu erleben oder beziehungsweise irgendeinen Blaster, je nachdem, was man denn spielen mag. Also das ist ja das Coole. Da wird die Charakterkreation auch, glaube ich, sehr kreativ sein. Wir haben noch ein System, das heißt World of Darkness Vampire. Das spielt in diesem Abenteuer in Denver 2002 und da werden die Spielerinnen und Spieler als Menschen im Spiel gebissen und werden dann initiiert in die Welt der Vampire, um zu erfahren, wo eigentlich die Vampire überall ihre Strippen ziehen und dass dieses ganze, die gesamte Welt, die ganze Spielwelt eben irgendwie korrumpiert ist und beherrscht wird von Vampiren in hohen Positionen. Und mein persönlicher Favorit am Ende, dafür habe ich auch dieses, ich muss euch das jetzt mal zeigen, ich habe hier eine Pikachu-Puppe dabei.
Oha!
Was ist denn? Ich werde selbst mitspielen hier und bei Power Plüsch und Plunder.
Gerade mal für die nicht das nicht sehen können, das ist jetzt das ganz, ganz fiese Fat-Shaming-Pikachu, das sie verjüngt und dünner gemacht hat. Ich bin sehr enttäuscht von dir, Adrian. Ich hätte dem jetzt Fat-Fat zugetraut. Das ist die neue Version, das ist nicht das Original-Pikachu.
Das war ein Geschenk. Genau, ich hab mein Pikachu hier dabei und wir werden dann entflohene Kuscheltiere spielen. Diese Spielwelt ist halt ein ganz neuer Ansatz, der auch gar nicht so oft meiner Meinung nach vorkommt. Es wird sehr oft in so Pen-Paper-Spielwelten werden menschliche Charaktere gespielt. Ich muss sagen, zum ersten Mal, als ich über nicht-menschliche Charaktere nachgedacht habe im Pen-Paper, war mit der Pen-Paper-Runde von Florentin Will, bei kennt ihr den?
Ja.
Genau, Florentin Will bei Animal Squad, 9-11 Animal Squad auf Rocket Beans, auf dem Sender. Und da spielen die alle verschiedene Tiere und müssen 9-11 aufhalten. okay. Und genau, das ist sozusagen die Analogie dazu, ja.
Und das waren alles, waren jetzt glaube ich 5 oder 6? Wie
6 viele? Spiele, genau. Heute Abend gibt es 6 Spiele. Wir haben einfach nicht mehr Platz. Wir werden aber wir können ja vielleicht schon jetzt Werbung machen dafür. Wir haben sehr viele Leute, die uns jetzt noch angeschrieben haben in den letzten Tagen und auch immer wieder einen großen Bedarf, und deswegen haben wir jetzt die alte Mensa für das nächste Event kontaktiert, und am 26.05. wird dort dann ein größerer Abend stattfinden mit bis zu 13 verschiedenen Spielrunden. Wir haben auch noch prominente Gäste dabei. Das sind so ein Mädelskollektiv aus Hamburg, die streamen auch auf Twitch Pen and Paper Runden und sowas und bieten dann auch ein Abenteuer an.
Ja, super. Dann geben wir nochmal einen Shoutout bei uns im Podcast für diejenigen, die hier in Marburg dann tatsächlich auch sind. Die können dann ja auch dahin gehen auf jeden Fall. Also das wird bestimmt super.
Wir würden uns freuen. Ja.
Was würdet ihr euch denn jetzt von dem Abend erhoffen? Also habt ihr irgendwelche Erwartungen, wie ihr sagen würdet, das wäre am geilsten, wenn es so ablaufen würde heute? Oder einfach nur gucken, wie es läuft, einfach einen schönen Abend haben?
Also wir haben ja im Prinzip 2 Ziele. Wir wollen möglichst viele Neulinge erreichen, und wir wollen möglichst viele nicht klassische Pen-Paper-Spieler erreichen. Also je bunter die Truppe und je neuer die Truppe, desto besser.
Okay, super. Also wollt ihr vielleicht noch jetzt zum Abschluss noch irgendwie was loswerden? Also du hattest ja zum Beispiel vor einem Vorgespräch erzählt, dass ihr jetzt auch einen Podcast irgendwie starten wollt. Willst du da irgendwie kurz noch was zu sagen, oder?
Wir, Tarek und ich, haben einen Podcast auch, der heißt Safransirup. Und was jetzt in dem Gaming-Kontext vielleicht spannend ist, wir möchten uns auch zusammen gewisse Spielsysteme anschauen, vor allem im Pen and Paper auch, zum Beispiel das Schwarze Auge, und uns das ein bisschen mit der Brille des Orientalismus angucken. Also inwiefern, oder auch andere strukturelle Sachen, inwiefern wird das da reproduziert? Aber vielleicht sagst du nochmal was dazu?
Ja, nur Orientalismus, falls eure Hörerinnen und Hörer das jetzt nicht kennen sollten, wäre so im Prinzip die Idee, dass, ich sag mal, eine Erweiterung des Rassismusdiskurses, dass bestimmte Stereotypen, orientalische Stereotypen projiziert werden und damit eigentlich gar nicht so wirklich die Realität beschrieben wird, sondern bestimmte Vorannahmen. Und ich meine, wenn man sich mal so Cover von einschlägigen Systemen teilweise anguckt, die sich an der Region inspirieren, dann ist, glaube ich, relativ klar, worum es dann in der Ausgabe gehen wird. Ansonsten, so genau wissen wir noch gar nicht, worüber wir da alles noch reden werden. Da lassen wir uns selber auch noch überraschen. Wir haben viele Ideen, sind auch noch gespannt, wohin das führen wird.
Das waren Adrian und Tarek von Marburg spielt Pen and Paper. Vielen herzlichen Dank für das Interview. Vielen herzlichen Dank natürlich auch an Nils und Sophie für das Führen des Interviews.
Ja, klar.
Und für das Mitbringen. Ihr habt auch noch mehr mitgebracht tatsächlich, denn ihr wart an dem Abend ja auch vor Ort. Martin, du warst auch dort. Ihr habt eifrig mitgemacht und auch im Anschluss dann ein paar Stimmen eingefangen von Leuten, die dort waren.
Ja.
Und da hören wir jetzt erstmal ganz kurz rein. Sophie ist nämlich rumgelaufen und hat die Leute gefragt, was sie eigentlich gespielt haben.
Die Geschichte war, es hat in London gespielt, Ende des 19. Jahrhunderts. Und wir haben eine Gang gespielt, die sich im Drogenhandel betätigt. Ich war ein gescheiterter Ex-Spion, der so ein bisschen die Rolle des Diebs und des Typen hatte, der sich halt überall reinschleicht und so ein bisschen heimlich drauf war. Und ja, wir sind ein bisschen, es ist nicht ganz nach Plan gelaufen. Wir hatten am Ende Drogen, aber es hätte besser laufen können.
Also ich habe einen Schmuggler gespielt, also im Grunde einen Han Solo-Abklatsch. Und wir haben zu viert gespielt, wir waren alles halt so halbseidene Personen. Wir waren ursprünglich für einen Hutten tätig, also für einen Verbrecherboss, und darauf hatten unsere Figuren dann keine Lust mehr, und darum haben wir uns halt bemüht, da zu verschwinden, und es gab dann mehrere Komplikationen, unter anderem mit dem Imperium, und am Ende haben wir es aber gerade so noch geschafft zu entkommen.
das waren die Stimmen von Leuten, die dort gespielt haben. Genau. An diesem Pen and Paper Abend. Was haben die dort gespielt? Wie hießen die? Das eine war Star Wars.
Star Wars und das andere war Blades in the Dark. Da haben Martin und ich auch mitgespielt. Noch kurz bevor wir da jetzt einsteigen, vielen Dank erstmal an Antonia und Chris dafür, dass sie sich haben interviewen lassen. Genau. Und was Antonia eigentlich gesagt hat, trifft es eigentlich schon ganz gut. Eine Sache hat sie außer Acht gelassen. Nämlich, dass zwei unserer Gruppe im Verlauf des Spiels gestorben sind. Beziehungsweise nicht gestorben, aber
ein todesähnliches Schicksal.
Spielunfähig geworden sind. Willst du da die Geschichte erzählen, Martin?
Oh nein, ich bin da ja leider zu sehr involviert in dieses Versagen dieser zwei Figuren. Ich höre da lieber gerne zu.
Okay, also dieses Blades in the Dark hat eigentlich so funktioniert, dass uns von Anfang an total freigestellt wurde, wie wir das gestalten, was eigentlich auch die große Stärke dieses Systems war. Also der Spielleiter macht im Prinzip, der gibt uns kein Szenario vor, sondern gibt uns nur gewisse Eckpunkte, die auf jeden Fall erfüllt sein müssen. Also wir müssen irgendwie kriminell sein, wir mussten irgendwie Anfänger in unserem Geschäft sein und irgendwas Bestimmtes besorgen müssen. So, das war so die Grundprämisse und wir haben halt alles andere festgelegt. Wir haben eben, wir haben gesagt, okay, wir wollen irgendwie mit Opium dealen. Wir haben gesagt, okay, unsere Figuren sollen so und so aussehen. Ich persönlich habe eine Barfrau gespielt, die halt dann so gesehen diese Fassade wäre, hinter der dann die Dealerei stattfindet.
Also nicht die Barfrau wäre die Fassade, sondern die Bar,
die du dann leitest. Die Bar und ich als Frau wäre auch Fassade. Martin hat
Ich war ein Ex-Cop, der über ein sehr hohes Aggressionspotenzial, was dann eben auch später zu den Problematiken geführt hat, Antonia war die Ex-Spionin.
Die Diebin, genau, das hat sie ja eben schon einmal erklärt.
Und ich weiß gar nicht mehr, was die vierte Figur für einen Hintergrund hatte.
Ich habe seinen Namen gerade auch leider nicht mehr ganz im Kopf, aber der war so gesehen das Mastermind. Der wollte irgendwie der Anführer unserer Gang sein. Und wir waren am Anfang und wir mussten natürlich erstmal an die Drogen kommen, damit wir sie auch verkaufen können. Und dann haben wir uns überlegt, okay, wo kriegen wir es her? Und haben gesagt, ach ja, wahrscheinlich im Zoll, wo das immer beschlagnahmt wird, das ganze Zeug. Und dann rauben wir halt den Zoll aus. Und das ist vielleicht auch nicht die beste Herangehensweise war, aber...
Aber die mutigste.
Die mutigste. Und dann sind wir eigentlich erstmal nur dahin gegangen und wollten irgendwie gucken, okay, wie viele Leute arbeiten da? Wie ist der Grundriss? Wo sind die gelagert, die Drogen? Wie kommen wir da hin? Und da ist halt dann leider alles so ein bisschen eskaliert, weil Martin dann einen Streit angefangen hat mit den Wachen, beziehungsweise deine Figur, wie hieß sie nochmal?
Scotch,
genau. Wir haben uns dann nämlich auch alle nach Alkohol benannt, weil das mit der Bar irgendwie passte und so. Ich habe mich so ein bisschen von Detektiv Conan inspirieren lassen, weil da die Bösen auch nach Alkoholsorten benannt sind. Und Scotch hat dann einen Streit mit der Wache angefangen, der dann darin endete, dass er die Wache abgestochen hat und sie dann gestorben ist. Und weil wir leider auch alle auf dem Platz waren, waren wir dann natürlich auch direkt involviert.
Dummerweise das waren zwei Wachen. Die eine habe ich erstmal ordentlich eine reingehauen und die andere habe ich abgestochen. Scotch hat die abgestochen, nicht ich. Das war ja alles die
Trennung,
Rolle.
Die Trennung ist wichtig.
Und leider hat die überlebende Wache oder hat der Sterbende noch im Sterben so laut geschrien, dass das Verstärkung aus dem Gebäude, in das wir eindringen, uns heimlich infiltrieren wollten, sind irgendwie so 7 oder 8 Wachen dann plötzlich rausgekommen, die mich dann erstmal verfolgt haben.
Ja,
und oder jedenfalls ein Teil. Irgendwie bist du ja dann auch noch verhaftet worden.
Also wir waren alle auf dem Platz und die Antonia und ich mit unseren Figuren wurden auch nur als Zeugen wahrgenommen. Ich war direkt involviert und wir wurden dann zum Verhör mitgenommen. Und der vierte im Bunde, der stand ein bisschen weiter abseits, hat aber die Wachen bei der Verfolgung versucht aufzuhalten und wurde dann als Komplize verhaftet, sodass wir eigentlich alle im Zollamt waren, außer Martin, der dann direkt ins Gefängnis gekommen ist und ab da aus dem Spiel raus war.
Ich bin auch nicht mehr aus dem Gefängnis rausgekommen.
Das klingt
also Scotch.
Erstmal, das klingt jetzt erstmal so, als wäre da eine gewaltige Anforderung an kreative Eigenleistung gefragt. Das ist bei Pen and Papers ja eigentlich charakteristisch, oder?
Auf jeden Fall, ja. Also erstmal sich irgendwie spannende Figuren auszusuchen. Und das hat also für mich hat das super gut funktioniert. Ich habe immer so ein bisschen Ideen eingestreut für unsere Gruppe, weil ich mir natürlich immer sofort irgendwie was kam. Und die anderen, gerade auch die beiden, die angefangen haben, also die Antonia und ihr Freund, haben das dann so ein bisschen aufgegriffen und darauf aufbauend dann ihren Kram so gemacht. Und allerdings auch unglaublich viel kreative Eigenleistung von unserem Spielleiter. Tarek hat das geleitet, also den wir auch interviewt haben. Und ich muss wirklich sagen, dass das ein unglaublich talentierter Spielleiter war. Der wusste überhaupt nicht, was ihn erwartet, was wir eigentlich machen, was wir veranstalten wollen. Und hat dann alles improvisiert und zwar so, dass es halt zu einer total spannenden Erzählung geworden ist. Der hat diese Verhörmomente von mir und von Antonia komplett improvisiert und die waren beide wirklich großartig. Das waren mit die einprägsamsten Momente für mich, als wir das gespielt haben.
Hat das denn gut funktioniert, dass ihr, wart ihr wahrscheinlich alle in einem Raum, die unterschiedlichen Gruppen? Hat es gut funktioniert, dass man separat unterschiedliche Spiele spielt oder seid ihr euch in die Quere gekommen? Ich stelle mir den Lautstärkepegel dort relativ hoch vor.
Ja, es war schon relativ laut, also jedenfalls für mich, aber ich habe vielleicht auch nicht mehr so die ganz guten Ohren. Aber sonst eigentlich eher nicht, hat eigentlich doch ziemlich gut funktioniert, fandst du nicht?
Also im Hintergrund lief halt so ein bisschen Musik, was ich eigentlich auch ganz nett fand. Und das ist halt ein relativ kleiner, also so kein riesiger Raum jetzt gewesen, sodass man viel räumlichen Platz zwischen den einzelnen Tischen gehabt hätte. Aber es hat trotzdem eigentlich ziemlich gut funktioniert. Also manchmal ist es natürlich ein bisschen lauter geworden, aber ich habe jetzt nie wirklich Probleme gehabt, da jetzt irgendwie was zu verstehen oder so. Also es war einfach wirklich so ein, wie man sich halt einfach so einen Abend in der Kneipe vorstellt tatsächlich. Also natürlich ist der Geräuschpegel ein bisschen höher, dann redet man aber ein bisschen lauter und dann passt das.
Jetzt sind die Pen-and-Paper-Spiele ja üblicherweise welche, die sind sehr lang. Die Pen-and-Paper-Spiele und Spielsysteme, mit denen ich bislang zu tun hatte, zogen sich alle über, also teilweise mindestens über Wochen, über Monate sehr häufig und teilweise gar über Jahre. War das denn gut möglich, die Essenz eines Pen and Papers hier in einem Abend einzufangen?
Das kommt drauf an, was du als die Essenz von einem Pen and Paper empfindest.
Das möchte ich erstmal offen lassen, weil das ja vielleicht auch unterschiedlich sein kann. Ja, für Leute ist es ja unterschiedlich gewichtet, was genau das jetzt ausmacht, was genau den Reiz daran ausmacht. Aber hat es für euch, die ihr ja beide auch Erfahrungen habt mit Pen and Paper Spielen jenseits dieses Abends, ihr wisst doch bestimmt, was ich meine, dieses spezifische Gefühl des Zusammensitzens und sich zusammen, dieses Gedankentheater, was dabei stattfindet, seid ihr an diesem Punkt auch gekommen innerhalb der verhältnismäßig kurzen Zeit?
Auf jeden Fall. Also was mir bei Pen and Paper Spielen eigentlich immer wichtig ist, dass da erstmal spannende Momente passieren, die auf jeden Fall auch dank Martins Fehlverhalten, sagen wir mal so, stattgefunden haben. Und halt auch dieser Moment des Witzes. Also in diesen Situationen die Absurdität wahrzunehmen und darüber lachen zu können. Das ist für mich immer sehr, sehr wichtig. Also ich bin nicht so ein Mensch, der sagt, okay, ich muss die ganze Zeit in meiner Figur bleiben und ich darf da nicht rausgehen. Ich muss eigentlich die ganze Zeit, also wenn ich aus meiner Figur rausgehe, muss ich das vorher sagen, sowas, also das schätze ich nicht besonders, weil ich gerne auch witzle über bestimmte Situationen. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen Tareks Ziel, das zu erreichen, dass es halt vor allem dialogisch stattfindet im Sinne von, wir besprechen out of character, was wir machen wollen und dann spielen wir erst die Szene aus. Also es war immer so ein Wechsel. Und genau das schätze ich sehr daran. Also ich habe auch nie anders gespielt. Meine Pen-and-Paper-Erfahrungen sahen immer so aus. Ich weiß aber, dass es gerade hier in Deutschland eigentlich eher gängig ist, dass man eigentlich nie aus seiner Figur heraustritt, sondern die eigentlich immer verkörpert, wenn es möglich ist. Ja, und für mich war es halt einfach tatsächlich die Erfahrung. Der Tarek hat es genau abgestimmt, dass es irgendwie am Ende so ein einigermaßen rundes Ende stattgefunden hat. Und ich kann nicht von allen Tischen jetzt das Gleiche behaupten, aber bei der Star Wars Ecke, weil Nils da ja eben gespielt hat und Chris auch, die haben mir natürlich auch ein bisschen was darüber erzählt. Auch die hatten eine runde Erfahrung. Es war eben kurz angelegt, das Abenteuer, aber es hat auf jeden Fall funktioniert.
Was die Dauer angeht, da waren wir auch diejenige Gruppe, die am längsten gespielt hat, weil das eben etwas aus dem Ruder gelaufen ist. Muss ich nochmal auf die Essenz von einem Pen and Paper zurückkommen. Die hat mir da bei dem Spielsystem tatsächlich ein bisschen gefehlt, weil man ausgesprochen wenig gewürfelt hat und auch praktisch gar keine Gegenstände irgendwie ergattern konnte oder sowas. Das hat eben eher so meine Erfahrung, dass man spielt, vor allem irgendwie um seinen Charakter zu verbessern, irgendwelche coolen Schätze zu finden. Aber das ist schon sehr narrativ orientiert. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war es ja auch so, dass man in bestimmten Schlüsselsequenzen statt was auszuwürfeln, das auf einer Erzählbasis mit dem Spielleiter aushandeln konnte. Sprich, man sagt, was man machen würde. Und solange das halbwegs glaubwürdig oder dass der Spielleiter das annimmt, weil das halt gut erzählt ist oder auch inhaltlich gut ist, dass man sich dann das Würfeln ersparen kann und dass das eben genau dann so passiert, wie der das erzählt hat. Oder habe ich das falsch in Erinnerung, weil ich schon zu Knülle war? Von den zwei Colas.
Ja, also ich glaube, es stimmt größtenteils, was du gesagt hast. Es war tatsächlich so, dass es sehr wenig Würfel gab, sondern vielmehr genau darauf aufgebaut wurde, was ist hier gerade die Grundlage in der Szene? Also wie ist die Situation? Und wenn man passend dazu argumentiert hat, ich mache das jetzt so und so, weil der steht dort und guckt gerade nicht oder so, dann hat der Tarik einem manchmal zugestanden, gar nicht würfeln zu müssen. Es gab aber genauso Momente, wo er gesagt hat, okay, das ist jetzt hier entweder so absurd, da musst du auf jeden Fall würfeln. Oder gesagt hat, okay, das ist jetzt, das sehen die Spielregeln so vor, dass ihr hier auf jeden Fall würfeln müsst. Und dann gibt's natürlich, wie das in jedem Pen and Paper eigentlich immer ist, gibt's irgendwelche Fähigkeiten oder Mechaniken, die einem das Würfeln erleichtern, also die einem ein gutes Ergebnis irgendwie ermöglichen oder eben nicht.
Ja, ich finde das eigentlich ganz interessant, weil ich gerade diese, ich sag mal, narrativen Pen and Papers sehr zu schätzen weiß. Das liegt etwas daran, also ich hatte, kann ich einen Schwank aus meiner eigenen Geschichte erzählen?
Ja, klar.
Aus meiner eigenen Pen-and-Paper-Geschichte hier. Es ist nämlich so, dass ich in meiner, in Jugendtagen hat es quasi angefangen, dass ich mit Freunden gemeinsam Pen-and-Paper gespielt habe, was sozusagen, also es war damals schon so, es war angelehnt an das Schwarze Auge, aber überformt in einer sozusagen eher an Herr der Ringe orientierten Welt. Ja, das hatte sozusagen dann ein Freund von mir, der hatte sich einige der Kernregeln entnommen und dazu sozusagen das diegetische Konzept von Herr der Ringe drüber gestülpt. Das war eines, das wir, glaube ich, schon 2 Jahre lang irgendwie da so vor uns hingespielt, immer mal wieder, so alle paar Wochen mal. Und dann habe ich relativ bald auch ein eigenes gehabt, wo ich dann Spielleiter war. Das war auch wieder so 2 Jahre lang ging das. Chicago 1923 war das, glaube ich. Also so eine Art Mafia-Rollenspiel. Und da gab es tatsächlich, ich habe mich an keinem Spielsystem orientiert, sondern es war sehr narrativ basiert. Es gab Wahrscheinlichkeitswürfe tatsächlich, wenn Figuren irgendwas gemacht haben. Aber hauptsächlich war es so ein bisschen, ja, Lebenssimulation, Mafia-Abenteuer, könnte man sagen. Ich habe das tatsächlich auf dem Buch Cosa Nostra hieß das basieren lassen. Das ist dokumentarisches Buch? Wie sagt man das? Sachbuch.
Ist es eine Biografie von Al Capone? Oder?
Nee, in der Tat nicht. Es ist keine Biografie, sondern es ist eher ein Sachbuch zu Informationen über die Strukturen der Cosa Nostra in USA und in Italien. Und darauf basiert es. Später dann waren wir ja auch zusammen, Sophie, du und ich, in einer Runde, in einer DSA-Runde. Und dann später noch in einer Deponia-Runde.
Genau. Das hat ja auch sehr viel weniger auf viel Würfeln aufgebaut, sondern auch viel darauf, wie Figuren handeln und wie man dann darauf reagiert. Also ich mag das mit dem Würfeln auch gerne, weil das natürlich auch viel Randomness schafft. Also dann hat man gerade total den Lauf und dann wirft man auf einmal total chaotisch und es funktioniert einfach gar nichts mehr. Das kann halt auch immer passieren. Aber wenn das so narrativ sich stärker begründet, dann mag ich das auch sehr gerne.
Witzigerweise habe ich gestern noch mit einem Kollegen über das Spiel auch gesprochen und der Kollege hatte auch Selbsterfahrungen mit Pen and Paper und hat wohl auch so ein bisschen wie du und deine Kumpels vorher so ein bisschen ihr eigenes System geschaffen und das mit der Randomness, die du gerade erwähnt hast mit dem Würfeln, hat er eigentlich gemeint, dass das ein bisschen problematisches Ding ist, weil du sehr auf den Zufall, vom Zufall abhängst. Was aber, wenn man so ein Erzählkonzept hat, eigentlich ja wieder ein bisschen aus der Spielwelt rausnimmt. Also, dass er eigentlich das bevorzugt, wenn das Würfeln echt auf ein Minimum reduziert wird. Ist für mich erstmal ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, weil ich mit DSA und D&D groß geworden bin und dann als Ableger auch noch mit Rollenspielbücher von Steve Jackson und auch von Joe Dever, also hier sowas wie Die Stadt der Liebe oder Einsamer Wolf. Und da wird entweder gewürfelt oder auf eine andere Art und Weise, also bei Einsamer Wolf würfelt man dann nicht mehr, sondern hat man so eine Art Dartscheibe, wo man dann die Zahlen, die man statt auszuwürfeln halt eben ausknubbeln muss. Das ist halt eben schon ziemlich auf Zufall, aber eben auch, um den Zufall ein bisschen oder das Glück bei sich selbst zu erhöhen, dass man seinen Charakter immer möglichst verbessern muss. Und wenn es so wie bei Blades ist, dass wahrscheinlich im Laufe der Zeit wird man auch seinen Charakter verbessern können. Wobei ich aber im Moment noch nicht so ganz geblickt habe, wie. Weil bei uns wurden keine Gegenstände irgendwie gefunden. Man konnte auch keine Erfahrungspunkte sammeln, gell?
Also das kommt auch daher, dass der Tarek ja, wie er auch im Interview selber gesagt hat, dass er am Tag vorher, glaube ich, erst sich da wirklich reingelesen hat in dieses Buch und dementsprechend auch gar nicht so viel darüber jetzt wusste und dementsprechend einfach viel auch einfach ausgeklammert hat von den Spielmechaniken. Und man das auch für so einen Abend, wo es einfach darum geht, erstmal reinzufinden, ja auch überhaupt gar nicht braucht. Also man braucht ja gar kein Levelsystem, weil man spielt eh nur einen Abend. Es ist nur darauf ausgelegt, dass man es einmal spielt, um zu erfahren, wie es funktioniert. Und deswegen braucht man das nicht unbedingt, aber ich glaube, dass in dem Buch das durchaus, also er hatte ein Buch, wo das alles drin stand, also wie das alles funktioniert, die ganzen Regeln. Und ich glaube auch, dass es im Buch durchaus auffindbar ist. Und jetzt haben wir ja alle einmal darüber geredet, was uns so an Pen and Paper gefällt. Und ich dachte, wir könnten noch mal kurz reinhören, was denn die Teilnehmenden des Abends auch davon so gehalten haben.
Ja, es war sehr, sehr lustig. Also ich glaube, gerade weil es nicht so ganz nach Plan gelaufen ist, sind richtig lustige Situationen entstanden. Und es hat mega viel Spaß gemacht. Es war dann auch egal, dass es am Ende jetzt nicht so aufgegangen ist, aber war trotzdem sehr cool.
Also es war ganz lustig, das Spielsystem fand ich erst ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil normalerweise hat man ja oft, dass man einfach Würfel mit Zahlen benutzt, dann halt nicht unbedingt mit 6 Seiten, sondern mit mehr, aber immer noch normale Würfel. Aber da war es jetzt so, dass man halt besondere Symbole hatte, wo man dann erstmal verstehen muss, welches Symbol was bedeutet und was dann überhaupt das Ergebnis ist, wenn man gewürfelt hat, aber die Geschichte an sich fand ich ganz lustig und ja, es war ganz gut so.
Nee, ich finde es gut, dass so viele Leute gekommen sind, auch beim letzten Mal schon. Auch ich finde es jetzt auch wieder gut, dass wir so angesprochen wird, weil das Hobby an sich ja jetzt nicht so weit verbreitet ist, möchte man meinen. Und der Tarek und der Adrian, wie die das auch letztes Mal aufgezogen haben, das finde ich eine super Sache. Und ich finde es auch gut, dass wir das weitermachen und auch größer machen. Ich bleibe jetzt dann auch dabei, damit man das Hobby einfach vielen Leuten zeigen kann, weil es einfach eine super, super Sache ist. Es hat mich gefreut, dass ihr mit mir spielen wolltet. Ich fand die Runde auch schön und ich mag es auch gerne, Anfänger immer wieder mit reinzubringen, damit jeder seine Fantasie einfach mal ein bisschen ausleben kann.
Das waren die Stimmen der Teilnehmenden oder einige der Teilnehmenden an diesem Pen-and-Paper-Abend in Marburg. Ich finde, das Pen-and-Paper ist ein ausgesprochen spannendes Thema, das wir, wie ich finde, auch gern nochmal in etwas größerer Tiefe behandeln können. Also gerade insbesondere die Frage danach, inwiefern stehen hier sozusagen kreative Möglichkeiten offen, die wir ansonsten aus dem Bereich des digitalen Spieles eher nicht kennen, weil wir sozusagen mit Menschen interagieren, die allesamt über eine Fantasie verfügen und nur die ist sozusagen die Begrenzung dessen, was innerhalb des Spieles möglich ist. Aber das machen wir dann nochmal in einer separaten Sendung, weil diese hier ja spezifisch sich auf diesen Abend konzentriert, auf diesen offenen Pen-and-Paper-Abend.
Genau.
Und dazu gibt es ja noch eine zweite Edition.
Ja, wie der letzte Herr am Ende des Schnipsels auch schon sagt, er bleibt weiter mit dabei. Am 26. Mai findet hier in Marburg auch wieder, also der nächste Abend statt, dann diesmal in der alten Mensa, vorher war es in einer kleineren Kneipe. Und ja, also wir werden dort sein und jeder, der möchte, ist natürlich herzlich eingeladen. Alles, was ihr eigentlich beachten müsstet, also ihr findet die Veranstaltung auch erstmal bei Facebook, also es sollte eigentlich leicht zu finden sein. Marburg spielt Pen and Paper in der alten Mensa. Und alles, was ihr sonst noch beachten müsst, ist eigentlich, dass ihr euch für die verschiedenen Spielsysteme, die dort angeboten werden, es sind, glaube ich, insgesamt 8 oder 9, wenn ich es gerade richtig überblicke, dass ihr euch dort anmelden müsst. Also nicht einfach dort auftauchen, sondern am besten sich die Veranstaltung einmal kurz angucken und sich bei den Veranstaltern einmal melden, damit sie Bescheid wissen, dass ihr kommt.
Martin, wirst du da auch kommen? Möchtest du auch mitmachen?
Ich würde es gerne nochmal probieren, ja. Vielleicht sogar nochmal mit den Blades, obwohl das jetzt erstmal eine ungewöhnliche Erfahrung war, mit mehr Erzählung und weniger Spielanteilen in Form von Würfeln. Aber ich würde auch schon gerne mal wieder so ein bisschen Dungeon Crawler machen.
Gibt's ja auch, oder?
Ja, so
Morrowind ist doch bestimmt eines The Elder Scrolls.
Also die sind jetzt, also das hat sich ein bisschen geändert, was jetzt angeboten wird. Also Cthulhu ist diesmal wieder dabei, was ja eigentlich was ausgefallen ist leider.
Okay, dann mache ich das.
DSA ist dabei, Dungeons and Dragons, also erstmal so die gängigen Sachen und dann noch so ein paar andere kleinere Sachen, so wie das jetzt hier aussieht.
Ich bin sehr gespannt. Ich werde an diesem Abend dann wahrscheinlich auch dabei sein. Ich hab's ja letztes Mal leider nicht geschafft, aber jetzt möchte ich doch nochmal, bin ich neugierig geworden. Ja. Überhaupt mal wieder Pen and Paper spielen, fände ich sehr schön.
Yeah.
Liebe Leute da draußen, wenn ihr an jenem, was war es, 26. Mai, ja?
26. Mai, genau.
Euch in der Nähe von Marburg befindet, dann meldet euch bei der Veranstaltung an und kommt uns dort besuchen. Außerdem bedanken wir uns ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert uns doch auf Apple Podcasts und lasst uns etwas Feedback da. Ihr findet uns natürlich auf pixeldiskurs.de und könnt uns dort ohne Anmeldung schreiben. Ihr könnt mir auch eine E-Mail schicken an simon@pixeldiskurs.de. Ihr findet uns auf Facebook und auf Twitter. Und wenn ihr uns direkt unterstützen möchtet, dann könnt ihr das auch tun, indem ihr uns eine Spende zukommen lasst. Spendenbutton gibt es natürlich auch auf pixeldiskurs.de. Mich würde interessieren, was eure Pen-and-Paper-Erfahrungen sind und natürlich, was ihr von dem neuen oder von diesem Trial-Konzept, das wir jetzt ja ins Leben gerufen haben, haltet. Also Presseschau immer am Ende des Monats. Ja, lasst uns doch da einen Kommentar da oder schreibt mir eine E-Mail an simon@pixeldiskurs.de.
Und bevor wir jetzt hier
Entschuldigung, ich wollte gerade schon
ans Abschließen, ja, deswegen habe ich gerade bin ich hier so ein bisschen reingegrätscht.
Ja,
wollte ich mich eigentlich nur noch mal bei denjenigen bedanken, die jetzt bei dem Interview dabei waren, also vor allem bei Tarek und Adrian, die uns dazu eingeladen haben und uns diese einfach tolle Erfahrung ermöglicht haben und natürlich auch bei denjenigen, die sich an den Interviews beteiligt haben.
Natürlich, freilich. Vielen Dank und bis nächste Woche Sonntag. Ciao.